Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Becker Petkovic. Diesmal mit einer, Boris, ich würde fast sagen Sonderfolge, denn wir sitzen hier in einem schicken Büro vom TC Bad Homburg Verein und wir haben gerade in einer Bullenhitze eine ganz große des deutschen Tennissports verabschiedet. Und ich finde es so schön, dass du hier bist. Erzähl mal, was wir heute hier in Bad Homburg gemacht haben.
Ja, wir haben leider das letzte Tennisspiel von Angie Kerber heute sehen dürfen gegen ihre langjährige Freundin und frühere Erzrivalin, vielleicht Anna Ivanovic. Und großes Kompliment von mir. Wirklich, ihr seid beide noch fit wie ein Turnschuh. Man würde fast fragen, traust dir noch mal ein Comeback zu? Aber das war's jetzt. Das ist heute das letzte Mal gewesen. Nein, also die Kulisse war wunderbar hier in Bad Homburg. Voller Center Court, 35 Grad. Es gab so einen Anhang eines Gewitters, das hätte vielleicht noch in den Tag gepasst, aber es blieb dann trocken und schön, dass wir ein paar Minuten haben. Wie geht's dir emotional jetzt, so kurz nach deinem finalen Rücktritt? Wir haben tolle Bildersequenzen gesehen von Steffi Graf und Agassi und Federer und Nadal und also Ehre wem Ehre gebührt, deswegen meine Frage, wie geht's dir jetzt so kurz nach dieser Szene?
Also erstmal vielen Dank, dass ich heute mal bei euch sein darf. Ich höre den Podcast tatsächlich immer mal wieder, deshalb ja jetzt mal bei euch zu sein. Ich freue mich. Und auch Boris, erstmal vielen Dank wirklich, dass du gekommen bist, weil ich meine, es ist für mich eine riesengroße Ehre, dich auch dabei gehabt zu haben. Petko sowieso. Ich meine, du bist irgendwie ein Teil auch meiner Karriere gewesen. Deshalb auch dir nochmal riesen Dank. Wie ich mich fühle, ist eine gute Frage, weil ich war tatsächlich so aufgeregt vor dem Match. Als wir vor ein paar Monaten das announced haben, waren die Tickets 3-4 Tage später ausverkauft und wir haben uns noch davor Sorgen gemacht, okay, mal gucken, wie es ankommt. Und dann kam es richtig gut an und ich bin unglaublich stolz auf den Tag heute. Also ich habe so viele Emotionen auch auf dem Platz schon gehabt, als wir eingelaufen sind. Hatten wir schon das erste Interview und da hatte ich gefühlt schon Tränen in den Augen und dann habe ich mich nochmal zusammengerissen, die ganzen Videos zu sehen, wie du schon gesagt hast, vom Rafa, vom Roger, vom Agassi, aber auch von der Steffi, was sie ja wirklich nie macht.
Und ich habe das noch nie gesehen.
Ich hätte auch nie gedacht, weil ich habe den André am Anfang gesehen, habe ich gesagt, okay, die Steffi hat es mal wieder gelassen.
Und du hast gedacht, dass er es im Namen der beiden.
Genau. Und dann kam Steffi noch und auch was sie gesagt hat, weil ich wirklich auch zugehört habe und wie sie das gesagt hat, also da hatte ich wirklich Gänsehaut pur und das war das letzte Video auch dann an dem heutigen Tag von den Messages und also ich hätte es mir am Ende wirklich nicht besser vorstellen können. Natürlich auch dann mit Anna zusammen. Ich habe die damals direkt angerufen. Sie hat gesagt, ich spiele eigentlich kein Einzel mehr, aber für dich mache ich das noch. Okay. Und sie ist extra tatsächlich gekommen, hat mit mir das Spiel gespielt und auch da, also ein Riesendank auch Anna natürlich, dass sie wirklich zu mir gekommen ist und wir das Abschiedsspiel gespielt haben zusammen.
Wie war das für dich? Wir haben, Boris und ich sprechen oft in unserem Podcast darüber, dass die Deutschen manchmal vergessen, die Wertschätzung während einer Karriere zu geben und dann heulen sie, wenn die Karriere vorbei ist. Ich finde, das hat man häufig, weil man dann erst so weiß, was man hatte an jemanden. Und heute war die Wertschätzung aber voll da. Ja. Wie war das für dich, das zu erleben? Auch nicht nur, du hast gerade die Namen genannt, Agassi, Nadal in einem Parkplatz aus irgendeinem Grund. Das war ein Video für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Rafael Nadal hat auch ein Grußvideo geschickt, aber aus irgendeinem Grund stand er vor einer Parkgarage. Roger, Stephanie und aber ich fand vor allem die Liebe und die Wertschätzung vom Publikum ist richtig runter auf den Platz geströmt. Man hat das gespürt. Wie war das für dich, vom Publikum so umarmt zu werden?
Ja, das war Wahnsinn. Also ich wusste ja schon, wie es ist, auf dem Center Court zu spielen, aber heute dann tatsächlich auch die kompletten anderthalb Stunden das Publikum irgendwie da zu haben und die haben auch gespürt, wir haben gutes Tennis gespielt und ich muss sagen, wir waren auch beide fit, haben uns die letzten Wochen auch darauf vorbereitet.
Also nur, dass du es weißt, Boris, ich weiß, dass Angie hier jeden Morgen um 9.30 Uhr einen Trainingsplatz gebucht hat und die letzten 6 Tage...
Ich habe es wirklich ernst genommen. Und deshalb muss ich sagen, ich habe das Publikum wirklich gespürt, diese Emotionen und es ist Wahnsinn. Also ich habe ja schon in Paris aufgehört, jetzt dann nochmal so diesen Schlussstrich für mich auch so richtig offiziell zu machen. Das hat irgendwie noch gefehlt, wirklich, weil du weißt, Petko, wir haben schon öfters mal darüber geredet, okay, vielleicht sollte ich doch nochmal zurückkommen, aber gut, mit zwei Kindern und das alles drumherum nochmal von vorne. Für was? Ich liebe den Sport und ich liebe es zu spielen und ich werde es auch weiterhin machen, aber das jetzt so offiziell für mich auch nochmal abzuschließen, ich glaube, das war echt für mich persönlich auch nochmal so der letzte Schritt, dass so die erste Karriere meines Lebens so auch jetzt vorbeigeht.
Dass du sozusagen einen Frieden dann auch mit deiner Vergangenheit machst, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Auch für mich immer wieder bewundernswert. Ich meine, dein jüngstes Kind ist eins. Du bist jetzt topfit, wenn ich das sagen darf. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe eine Frau zu Hause, da wir haben ein kleines 7 Monate, die ist auch schon wieder topfit. Also wir Männer sind absolute Weicheier gegen euch. Aber
falls du es nicht wusstest, Boris ist ein riesen Fan von Frauentennis und er ist wirklich der volle Lautsprecher und er schwelgt immer in Schwärmerei dafür, was die Mädels da alles leisten, vor allem mit Kindern. Ja. Wie schnell hast du, nicht nur hier, du hast 5 Monate nach der Geburt hast du in Luxemburg ein Einzelturnier nicht nur gespielt, sondern auch gewonnen, im Finale gegen Alizé Cornet gewonnen, die 1 Monat vorher.
Danach. Du bist wahnsinnig.
Und die Alizé Cornet hatte 1 Monat vorher noch Challenger-Turniere gespielt und gewonnen. Und du hast sie dann im dritten Satz besiegt in Luxemburg im Finale. Wie hast du das gemacht? Vielleicht auch für die Frauen zu Hause, die ein Kind erwarten oder gerade ein Kind bekommen haben. Wie hast du das geschafft? Das ist ja eine unheimlich anstrengende, auch emotionale Zeit. Wie hast du es geschafft, dich da körperlich und emotional so vorzubereiten, dass du trotzdem wieder auf den Platz stehen kannst und das machen kannst, was du liebst?
Also es war kein leichter Weg, aber du weißt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das bis zum Ende durch, egal was passiert. Und so war es auch. Also das war natürlich viel mit Organisation drumherum, weil das war das zweite Kind. Die erste war ja auch dabei und die war damals ja 2, also auch kein leichtes Alter.
Genau.
Und dann trotzdem irgendwie fit zu werden, um dann in Luxemburg nochmal das Einzel-Legendenturnier zu spielen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das am Ende gewinne, wirklich, weil ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber gegen die Alizé Cornet dann im Finale nochmal gespielt zu haben, ich hatte 3 Matches in Folge, also ich konnte mich eigentlich gar nicht mehr bewegen. ich habe den ersten Satz auch irgendwie verloren und dann im dritten gab es Champions Tiebreak und da wusste ich, okay, jetzt geht's um alles nochmal, du kennst mich. aber ich glaube, man muss einfach den Mut haben. Also viele Frauen haben tatsächlich auch wirklich Angst. Was kommt danach mit Kindern? Genau. Wie regel ich mein Leben? Und da kann ich nur sagen, seid einfach mutig, weil das soll ja eine Freude sein und man kommt in den Alltag mit den Kindern. Die Kinder leben ja oder wachsen in dein Leben, Rhythmus ja rein und das geht. Also man soll da keine große Angst haben, sondern einfach probieren. Und ich meine, wenn es nicht geht, dann kann man ja auch Entscheidungen wieder rückgängig machen. Man kann vielleicht das eine oder andere dann anders planen, organisieren, aber einfach den Mut haben, tatsächlich sich auch schon langsam oder relativ schnell einfach kleine Schritte, kleine Ziele zu setzen, auch wieder fit zu werden für sich selber. Weil ich glaube, wenn man selber auch als Mutter sich gut fühlt, auch wenigstens eine Stunde Zeit hat mal für sich, dann ist man auch ganz anders mit den Kindern. Man ist viel glücklicher, positiver, man hat ein bisschen länger Geduld als
ausgeglichener
sonst.
Ausgeglichener.
Und auch ich muss sagen, also ich war nie der Morgenmensch. Ich habe es wirklich gehasst, morgens um 8 Uhr auf dem Trainingsplatz zu sein. Es hat sich jetzt komplett geändert. Ich gehe um 6.30 Uhr laufen, weil ich um 7.15 Uhr weiß, die Ersten werden wach. Und das ist die einzige Zeit für mich. Aber trotzdem, ich brauche die Zeit, besonders auch als Profispielerin, damit ich einfach diese Zeit für mich habe und danach bist du halt einfach ein anderer Mensch und die Kinder merken das auch. Also einfach mutig drauf losgehen.
Bisschen Blick zurück auf deine Karriere. Du hast 2003 angefangen und sage und schreibe 21 Jahre später, 2024 bei Olympia Paris, erst aufgehört. Warum hast du so lange gespielt?
Ich liebe es, Tennis zu spielen, Boris. Ich weiß es nicht. Ich würde auch noch am liebsten noch länger spielen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil dieser Wettkampf, den kriegt man nur beim Sport. Ja. Also so sehe ich es. Ich weiß nicht, wie es ihr, ob ihr irgendwie da ein Rezept für mich habt. Weil ich diese Adrenalin und dieses Competition, dieses sich drauf vorbereiten, diese Nerven, ich habe noch nichts anderes gefunden neben dem Tennis. Und das fehlt mir tatsächlich immer noch. Ich meine, ich habe jetzt meinen Frieden damit gefunden, aber aber deshalb war ich auch, glaube ich, so lange auf der Tour, weil ich es einfach liebe, Tennis zu spielen. Ich war glücklicherweise auch von Verletzungen verschont, was natürlich auch wichtig ist. Ich habe aber auch immer an meinen Körper, auf meinen Körper geachtet, viele Regenerationssachen gemacht,
auch
mein Physio
investiert.
Ja. Ich habe wirklich immer.
Ja, Angie hatte echt wirklich, früh hatte immer schon immer ein Physio dabei. Ja.
Richtig.
Ja.
Und das war für mich wirklich das Wichtigste. Da haben auch meine Eltern immer von Anfang an gesagt, dein Körper ist das Kapital. Du musst gut essen, du musst dich gut pflegen und das andere kommt von alleine. Und so ist es tatsächlich. Also wenn du so lange auch diese Karriere dann am Ende haben möchtest.
Mhm. Und du sagst gerade, das andere kommt von alleine. Das andere kam von alleine mit ein bisschen Mithilfe von dir. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis dein erster Grand-Slam-Titel kam. Und dann, als er fällig wurde, hast du eines der besten Jahre auf der Tour der letzten 20 Jahre gespielt. Australian Open gewonnen, US Open gewonnen, Silbermedaille, Finale Wimbledon. Mhm. Also es war alles im gleichen Jahr, wurdest die Nummer eins der Welt. In der Offseason davor, kannst du dich vielleicht nochmal zurückversetzen, bevor dieser Durchbruch kam? Was ist da bei dir mental passiert? Weil ich glaube, spielerisch wussten wir alle, was du drauf hattest. Und du hast es ja auch immer wieder, es war jetzt nicht so, dass du aus dem Nichts kam, du hast es immer wieder gezeigt, hattest schon Halbfinale US Open gespielt, etc., etc. Aber das alles zusammenzubringen, was ist bei dir mental passiert, dass du das auf den Platz gebracht hast?
Kann ich dir tatsächlich auch beantworten.
Konkret sagen,
wirklich.
Oh, bin mal
weil
gespannt.
2015 war ich Top 8 und war bei den WTA Masters. In Istanbul war das damals. Und ich weiß, ich hatte ein unglaubliches ja auch gespielt. Ich habe halt keine Turniere gewonnen, aber ich war in, glaube ich, 5 Finals und dann war ich halt, ich glaube, 7 oder 8 am Ende. Und dann habe ich meine Gruppenspiele gewonnen und musste nur noch einen Satz gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen. Weil die davor haben schon gespielt und ich wusste, ich habe gegen die Lucy Safarova gespielt.
Also du hast 2 Matches gewonnen gehabt.
Genau. Und ich musste und nur noch einen Satz gewinnen und ich wusste das schon vorher.
Also gar nicht mehr das Match, sondern nur
einen
Satz.
Genau, nur einen Satz. Ich hätte verlieren können, einen Satz. Okay. Und ich war so gestresst, so unter Druck und so mental wirklich am Limit. Ich habe es nicht geschafft, diesen Satz zu gewinnen und ich habe 6-1, 6-2 komplett verloren, aber ohne Spiel eigentlich, weil ich so tight war. Und das war das letzte Match 2015 und in der Offseason habe ich mich wirklich so sehr damit beschäftigt, mit diesem Druck, mit dieser mentalen Stärke klarzukommen, wie ich mich einfach in dem Moment konzentrieren muss, gar nicht drüber nachzudenken, ich muss einen Satz gewinnen oder ich führe jetzt 5-1, wie auch immer. Und habe wirklich daran extrem gearbeitet. Dann kam Australien, ich spiele erste Runde und habe Matchball gegen mich.
Gegen Misaki Doi, ne?
Misaki Doi. Habe dann das Match gedreht, ist gewonnen und ich weiß, danach bin ich auf mein Fahrrad gegangen und habe dem Torben Bales, der war damals mein Trainer, habe ihm gesagt, okay, ich glaube, das ist jetzt das Match, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich habe von Istanbul gelernt und jetzt volle Power. Und dann gewinne ich Australien.
Ja,
also
krass.
Das war verrückt und ich weiß jetzt nicht, aber ich habe mich wirklich damit beschäftigt, dieses Mentale mit dem Druck zurechtzukommen, wenn du wirklich da oben eigentlich bist, aber den letzten Schritt nochmal zu gehen.
Genau, weil du warst in
der
Weltspitze.
Ich war immer da dran die letzten Jahre davor, aber habe nie diesen letzten Schritt noch geschafft.
Und Boris, was viele vergessen, Angie hat ja nicht nur Serena im Finale geschlagen, sondern Victoria Azarenka im Halbfinale und war sie nicht die Eins der Welt zu der Zeit.
Genau, meine Angstgegnerin auch.
Genau, und gegen die hattest du so 0-3 oder 0-4 im Head-to-Head. Also das war für mich eigentlich der krassere Moment, weil ich fand immer dein Spiel gegen Serena, okay, wenn sie gut spielt, hat keiner eine Chance, aber ich fand dein Spiel hat sie immer provoziert, auch mal dumme Entscheidungen zu treffen. Ja. Und dieses Spiel gegen Azarenka war für mich so der Klick-Moment, wo ich gedacht habe, okay, die Angie hat's auf dem Schläger.
Du sprichst aber so einfach drüber, diesen Mut zu haben und diese Mentalität. Ja. Lüfte ein Geheimnis, weil das ist das größte Rätsel für alle Tennisspieler und Tennisspielerinnen.
Davon sprichst du ja auch immer.
Im Training gut, aber wenn es um die Wurst geht, wenn es im Finale, du sagst das so gut, das vermisst du. Was ist das Geheimnis? Gib uns unseren
Mitschlüssel.
Den Schlüssel. So, ich hätte eine Idee, sage ich mal, aber mir geht es ja nicht um mich, sondern was unterscheidet Sieg von Niederlage, wenn du sagst, es geht um die Mentalität?
Es sind 2-3%, 100%ig, weil jeder kann Tennis spielen, jeder trainiert so viel, aber es geht dann am Ende über diesen Willen, es zu schaffen. Und du musst über die rote Grenze gehen und auch in diesen Trainingseinheiten, wenn du weißt, selbst im Training musst du dir immer wieder so einen Moment Momente irgendwie kreieren, wo du halt gestresst bist, wo du unter Druck bist. Es ist nicht einfach, aber trotzdem, wenn es dann drauf ankommt, musst du halt auch Leute haben, die dir sagen, okay, jetzt geh auf den Ball drauf, nimm es selber in die Hand und probier es einfach. Okay. Man muss es dann halt einfach machen und da ist dieser Mut. Ich war oft auch nicht mutig. Ich habe oft Matches verloren, wo ich einfach wieder zurückgezogen habe, nicht den Mut hatte. Aber du musst, also es ist ja das Leben. Also für mich war Tennis ja wirklich mein Leben. Ich habe dafür alles geopfert, weil ich dieses Ziel erreichen wollte.
Also untergeordnet, komplett.
Ich habe alles wirklich dem Sport, ich habe mich untergeordnet, weil ich wusste, ich möchte diesen Erfolg haben. Und es ist nicht einfach. Natürlich hat man zwischendrin auch Zweifel, die hatte ich sehr, sehr oft. Ja. Aber diese Momente dann auch zu realisieren und einfach zu wissen, jetzt ist der Moment, diesen Schritt zu gehen. Also man muss einfach bewusst dieses Tennis auch leben, nicht nur unterbewusst oder einfach nur machen, weil man jetzt vom Turnier zu Turnier reist und jeden Tag das Gleiche, der gleiche Ablauf. Einfach bewusster leben, es bewusster wahrnehmen, auch die Fehler zu akzeptieren, zu realisieren und es dann besser zu machen und nicht, selbst wenn man ein Match verloren hat oder gewonnen hat, ja, nee, es war schlecht, es ist alles gut, wir ziehen weiter. Also man muss da auch ein bisschen kritisch mit sich umgehen und ich war wirklich super kritisch mit mir. Also.
Man kann es auch ein bisschen zu kritisch manchmal.
Nein, aber wenn du zu früh zufrieden wärst und so weiter, wärst du nicht das geworden, was du geworden bist.
Ja, das stimmt. Und du warst immer extrem selbstkritisch. Was würdest du sagen, was musstest du tun auf dem Platz, um deiner Meinung nach dein bestes Tennis zu spielen?
Fit sein, auf jeden Fall. Weil mein Spiel ist auch komplett anders wie jetzt eine Anna Ivanovic oder eine Williams. Ich hatte nie den besten Aufschlag. Ich war ja eher so die Konterspielerin, aber trotzdem musste ich aggressiv spielen. Weil wenn ich aggressiv gespielt habe, habe ich meine Turniere oder meine Grand Slams gewonnen. Und für mich war immer das Wichtigste fit sein. Weil wenn du fit bist, bist du auch mental automatisch fit. Weil du weißt, du kannst 3 Sätze locker in der Hitze spielen und bist auch nicht so schnell mental und von der Konzentration müde, sondern du bist halt da. Also das war für mich die Priorität, die Fitness, zu wissen, okay, ich kann da jetzt 6 Matches in Folge spielen oder 7 Matches.
Und auch das zu trainieren.
Und auch das zu trainieren, genau. Und es nicht nur eine Stunde am Tag, sondern wirklich auch 7 Tage am Stück, 2-3 Stunden voll Power zu geben.
Die junge deutsche Tennisspielerinnen, hört mir bitte genau zu, was Angie Kerber hier sagt.
Also das muss man machen. Also man kann sich da nicht anlügen. Also man muss den harten Weg halt gehen, um am Ende den Erfolg zu haben. Also da gibt's kein anderes Rezept.
Ja. Boris, willst du den Übergang, du hast es gerade gesagt, junge deutsche Tennisspielerin, deutsches Tennis, willst du den jetzt schon machen oder?
Noch nicht.
Ich warte drauf.
Nein, aber ich wollte erstmal auf die Grand Slams eingehen. So. Du hast Melbourne gewonnen, du hast Wimbledon gewonnen, du hast US Open gewonnen. Welche von diesen 3 Grand Slams war der schönste?
Super Frage.
Gute Frage. Also, der schönste, wo alles mit begann, war eigentlich Australien.
Okay.
Ja, weil Australien war für mich, da fing alles an. Es war Australien, ich liebe dieses Land.
Ja.
Und das war einfach so unerwartet, dass niemand damit gerechnet hat, dann Serena zu schlagen, mit dem Matchball in der ersten Runde gegen mich, das Turnier zu gewinnen, dann die Grand-Slam-Siegerin zu sein, zurückzufliegen. Also das waren Momente, die ich nie vergessen werde. Also das war echt so dieser schönste Moment.
Weil es das erste Mal war.
New York war für mich so ein Moment, US Open zu gewinnen und mit den US Open die Nummer 1 zu werden.
Wow.
Das war halt nämlich ich musste New York gewinnen, um Nummer 1 zu werden. Und das ist so in sich mit reingegangen. Also es war US Open und Nummer 1 war so 1.
War das bei dir nicht auch so?
In Australien, aber wenn wir mal so von der Drucksituation reden. Also US Open zu gewinnen, um die Nummer 1 zu werden, ist glaube ich der ultimative Druck. Also mehr geht nicht.
Da ging nichts mehr. Und ich konnte die Nummer 1 sogar in Cincinnati davor werden. Hab komplett versagt.
Okay.
Und da war nämlich schon der Druck, wo ich schon wieder wusste, okay, was machst du hier wieder? Habe mich aber dann wieder an 2015 erinnert und habe mir dann gesagt, dann hat mir ein Coach mein älterer Coach gesagt damals, also entspann dich, ist doch viel geiler bei den US Open die Nummer 1 zu werden als in Cincinnati. Und er hatte recht.
Hast du recht.
Ich fliege nach New York und gewinne die US Open und werde Nummer 1. Aber der Druck war natürlich extrem. Also bei jedem Matchup, Viertelfinale, da hattest du die Nummer 1. Jeder hat dich danach gefragt. Das war verrückt, das weiß ich. Aber Wimbledon, nochmal zu Wimbledon, war halt mein Kindheitstraum. Also ich habe wirklich früher, ich habe dich angeschaut, ich habe Steffi angeschaut. Mhm. Ich habe Wimbledon einfach diesen Flair, jeder in Weiß, so dieses Prestige-Tennis, dieses Elegante, das ich immer mochte. Mhm. Ich habe immer davon geträumt, wirklich die Schale da hochzuhalten. Und das nach 2017, was mein absolut schlechtestes Jahr war.
Okay.
2018, niemand mehr damit gerechnet. Ja, ja. Gegen Serena nochmal die zweite Chance zu bekommen.
Auch noch gegen Serena, genau. Also nicht gegen irgendjemand. Ne?
Zweite Chance noch, zwei Jahre später nochmal gegen sie zu spielen. Also das war für mich dann wirklich, da war meine Karriere, wusste ich, vollendet sozusagen. Ja. Ich habe da alles erreicht, was ich erreichen konnte.
Das kommt ja auch noch dazu, dass Angie ja jedes Mal im Finale, auch US Open, heute hört sich Karolina Pliskova nicht mehr so toll an, aber die stand damals Top 5.
Genau.
Ja, du hast auch wirklich jedes Mal eine Top 5 Spielerin oder Serena im Finale besiegt. Also da gab es kein Freilos so.
Nee.
Das muss ich jetzt nehmen, sondern du musstest das wirklich dir gewinnen.
Und was auch wichtig war für mich nach Australien, ich wollte nicht nur so eine One-Hit-Wonder sein, weil das haben dann immer viele zwischendrin gesagt, sie hat einmal mal Australian Open gewonnen.
Ah, wirklich? Kommt das dann so das Narrativ, das dann aufkommt sobald?
Weil es gibt ja viele, die einmal einen Grand Slam gewonnen haben, nie wieder mehr was erreicht haben und das wollte ich mir auch persönlich beweisen, ich kann noch mehr.
Von wegen Glück gehabt in der Auslosung und so weiter.
Genau, richtig.
Auslosung, Azarenka Halbfinale, Serena.
Nein, aber
Finale.
Trotzdem, dass man halt einfach das nochmal wiederholt. Ja. Und ich glaube, wenn man es nochmal wiederholt, dann kannst du für dich selber, also von außen ist mir egal, was dann alle von außen gesagt haben, für mich selber wusste ich, okay, ich bin angekommen und ich habe es nicht nur einmal bewiesen. Mhm. Und das war für mich auch nochmal so ein Moment, auch US Open, wo ich gesagt habe, okay, da ist der zweite.
Ja, also ich höre doch US Open als speziellster Moment.
Ja, wenn man die Nummer 1 auch da wird, das ist schon.
Ja, das ist schon. Aber das hört sich an für mich mehr wie so der Moment, der Reifeprozess zur Vollendung kommt, auf eine Art und Weise. Ja. Das emotionale Australian Open, der Reifeprozess kommt zur Vollendung und dann Wimbledon nochmal als Kirsche auf der Torte. So.
So
hört sich das für mich an. Angie, wie schaust du jetzt, wenn du auf dich zurückschaust, unabhängig von den Turniersiegen und den ganzen und den Silbermedaillen haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie schaust du auf dich als Person zurück und gibt es etwas, was dich überrascht hat als Persönlichkeit, dass das rauskam während deiner Karriere, was du vielleicht von dir selbst nicht geahnt hättest als Jugendliche?
Also ich war ja am Anfang, wie du weißt, war ich richtig schüchtern. Also ich war ja jemand, der wirklich nicht viel geredet hat, der sehr viel beobachtet hat. Das war irgendwie so meine Spezialität, viel zu beobachten, mir vieles anzuschauen, auch vieles wahrzunehmen. Aber ich war nie diejenige, die irgendwie sich da jetzt ins Rampenlicht gespielt hat oder vorm Fernsehen immer irgendwie Reden gehalten hat. Das hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich ein bisschen geändert. Also ich bin es immer noch nicht. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die jeden roten Teppich aufsucht. Also ich suche mir das jetzt schon sehr bewusst aus. Aber ich habe mich halt in meiner Karriere einfach zu der erwachsenen Frau erzogen, die ich bin. Und ich hätte nie gedacht, dass mir Tennis so viel gegeben hat als Person. Also durch meine Auf und Abs,
durch Tennis auch?
100%ig, durch meine ganzen Auf und Abs, durch alles, was ich erlebt habe, auch von Anfang an, also ich bin ja auch mit Autos durch Turniere gefahren. Also ich hatte jetzt nicht den roten Teppich von Anfang an, sondern ich habe es mir ja wirklich gearbeitet.
Ja, du warst 2 Jahre auf der Challenger Tour.
Genau,
bestimmt.
Ich habe halt von
um die Dörfer.
Richtig,
mit allem Respekt vor jedem Dorf in Deutschland.
Richtig.
Um die Dörfer.
Ja, und ich habe das alles gesehen, wie man anfängt, was man dafür aufopfern muss. Und all das hat mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin, mit auch, so wie du gesagt hast, Füße auf dem Boden, weil ich tatsächlich, ich schätze das halt ich schätze alles, was ich erreicht habe, so mehr, als wenn ich jetzt vielleicht den Grand Slam mit 20 gewonnen habe, weil ich einfach so viel erlebt habe über meine Jahre und es auch viel bewusster genießen konnte. Also ich konnte auch alle Grand Slam-Siege und alles, was ich gewonnen habe, dann im späteren Alter viel mehr genießen, als glaube ich noch am Anfang. Und ja, ich habe einfach durch die Jahre mich selber gefunden und zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also da bin ich sehr dankbar.
Ich glaube, das merkt man auch bei den Fans. Also die schütten dich mit Liebe sozusagen zu und umarmen dich und so. Und auch, also ich kenne niemanden, der ein schlechtes Wort über Angie Kerber.
Nee, gibt es nicht.
Sag ehrlich mal, also und auch die Art und Weise, wie du gespielt hast, immer so über den Kampf zum Spiel, das ist ja sehr sympathisch. Und dir ist es eben auch nicht leicht gefallen und trotzdem die Nummer 1, 34 Wochen, wenn ich das mal sagen darf, und 3 Grand Slams. heutiges Damentennis, kleiner Sprung.
Und dann entlassen wir dich ja, auch, keine Sorge. Aber genau, das so, müssen wir
und
noch
ab. Du hast
ab,
in der Ehre gespielt, wirklich Serena Williams und Co. Wirkliche Superstars, jeder von diesen Spielerinnen mehrmals Grand Slams gewonnen. Heute Sabalenka, Rybakina, Pegula, Coco Gauff und Co. jetzt. Bist du zufrieden mit dem heutigen Damentennis oder fehlt da ein bisschen was?
Also es ist eine andere Generation als unsere oder als meine. Auch von den Spielerinnen, ich glaube auch von den Charakteren. Mhm. Damals natürlich waren in der zweiten Woche gefühlt immer die gleichen Spielerinnen und wir hatten viel mehr sozusagen Spielerinnen, die konstant die Turniere gewonnen haben. Mhm. Also wie eine Serena, die man erstmal schlagen musste, um einen Grand Slam überhaupt in die Nähe eines Grand Slam-Sieges zu kommen. Und das hat sich in der heutigen Zeit, ist es ja ganz anders. Also hier jetzt musst du dich natürlich konzentrieren, aber du hast das ein oder andere Freilos schon ab und zu mal, wenn wir ehrlich sind. Ja. Das ist doch nochmal anders mittlerweile. Aber es hat sich allgemein alles verändert. Auch durch Social Media, durch die Konzentration der Spielerin. Ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Spielerin mehr, die so konstant lange da oben mit ist. Also außer jetzt eine Sabalenka, eine Iga Świątek, eine Coco Gauff, die jetzt hochkommt. Also da gibt es schon einige Namen, wo super, also Hut ab, was die hinkriegen. Mhm. Aber es gibt halt nicht mehr so viele wie damals zu unserer Zeit, würde ich halt sagen. Mhm. Aber es kann gut und schlecht sein.
Mhm. Ja. Was macht Social Media mit diesen jungen Spielerinnen? Ist das Erscheinungsbild wichtiger wie die Wahrheit? Weil die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Die Wahrheit liegt auf dem Platz, 100%.
Du musst als Spielerin erstmal was gewinnen, um eine Bedeutung zu haben, um Anerkennung zu bekommen, um Respekt zu bekommen. Heutzutage, bei den Spielern habe ich den Eindruck, die Following ist wichtiger, wie viele Follower du hast, als ob du nochmal eine Stunde mehr trainierst. Liege ich da ganz falsch?
Nee, ich glaube, so ist es tatsächlich, aber da muss auch jeder für sich entscheiden, was für ihn wichtiger ist. Also mittlerweile ist es ja wirklich so, die einen wollen es ja so, die reisen und finden es schön, auf den Turnieren dabei zu sein, die eine oder andere Runde zu gewinnen, genießen das Leben halt anders und die anderen machen halt alles dafür, um Grand Slams zu gewinnen. Mhm. Also da ist muss jeder sich selber entscheiden, was einem wichtig ist. Mhm. Und da ist es für mich jetzt auch schwierig zu sagen, okay, mach das, wenn jemand das nicht möchte. Ja, also man muss hundertprozentig dahinter stehen und dann kann man auch jemanden unterstützen, dahin zu kommen. Aber wenn jemand einfach nur Social Media sich zeigen möchte und die Followers wichtig sind, ist aber auch okay für die, wenn es bewusst entschieden wurde. Mhm. Aber es ist anders als damals bei uns, weil damals gab es für uns nicht. Bei uns wurde es tatsächlich auf dem Platz entschieden.
Damals waren auch die Verträge, muss man sagen, so aufgebaut. Ja. Ne? Du hast, wenn du Top 10 warst, hast du X Amount bekommen. Wenn du 5 warst, das, dann die Bonuszahlung war anhand des Rankings. Und das ist heute auch alles anders. Ne? Jetzt guckst du auf die Follower.
Ein bisschen anders, genau.
Ja. Angie, wie sieht deine Zukunft aus? Mhm. Was denkst du? Es ist natürlich eine große Frage, aber du kannst auch nur sagen, die nächsten Tage nach diesem Abschiedsspiel, wo liegen deine Interessen außerhalb des Tennisplatzes?
Da muss ich kurz unterbrechen.
Ja, gerne.
Du wärst unsere Kollegin, habe ich gehört, in Wimbledon.
Stimmt,
da gibt's doch was. Sag uns doch mal, was da passiert.
Ich komme nach Wimbledon und bin beim Prime und werde kommentieren ab der zweiten Woche. Also darauf freue ich mich, weil das mal was anderes ist. Und auch da so ein bisschen reinzuschnuppern, ob es mir gefällt, wie es ist. So die Spiele zu kommentieren. Also ich freue mich drauf, weil es mal was ganz anderes ist.
Super.
Ich spiele auch noch die Legends, übrigens du auch.
Ich hoffe, wir spielen zusammen und nicht
gegeneinander.
Also
das haben wir auch noch oder das habe ich auch noch vor und ich werde dem Tennis definitiv treu bleiben. Also wir haben das Turnier Bad Homburg hier. Das ist auch wirklich ein Mammutsprojekt, weil wir 12 Monate wirklich arbeiten auf diese 2 Wochen, weil es ist so viel, wenn man so ein bisschen behind the scenes ist, wie so ein Turnier aufgebaut ist, ist es verrückt. Als Spielerin, beschäftigst du dich damit gar nicht. Aber genau, das Turnier hier, ich habe noch meine Academy in Polen ein bisschen, aber dann habe ich auch meine Kinder.
Ich wollte gerade sagen,
da war noch was.
Genau, das ist die Priorität. Also ich werde versuchen, auch den Sommer einfach mit den Kindern zu genießen und ein bisschen runterzukommen. Jetzt so der Druck, der jetzt auch abgefallen ist mit dem Abschiedsspiel. einfach schauen, was kommt.
Darf ich die letzte Frage, also für mich die letzte Frage.
Bitte.
Als Wimbledon-Siegerin, wer sind deine Favoriten dieses Jahr für den Titel? Letztes Jahr war das Finale Anisimova Swiatek, über das Ergebnis verlieren wir keine Worte. Swiatek hat glatt in zwei Sätzen gewonnen. Wer sind so deine Favoritinnen für dieses Jahr?
Also ich werde auf die Sabalenka schauen, weil sie halt Wimbledon noch nie gewonnen hat und sie will es unbedingt gewinnen. Also ich bin so gespannt, weil da ist wieder die Frage Druck und da hat sie den höchsten Druck, den sie sich selber auch machen wird. Also das wird sehr interessant. Auch eine Iga, bin ich mal gespannt, wie sie mit dem Druck umgeht, jetzt Titelverteidigerin zu sein, weil das ist eine ganz andere Nummer, besonders in Wimbledon. Also da schaue ich mir das auch an, weil sie ist ja jetzt nicht gerade auf dem Hoch
momentan,
sozusagen.
Nein.
Also das wird schon sehr interessant. Und klar, eine Andrea war jetzt auch mit Paris im Hintergrund, wie sie auch auf Rasen spielt. Aber ja, eine Coco ist immer gefährlich. Also ich glaube schon die Top-Namen. Aber in Wimbledon, muss ich sagen, in den letzten Jahren passiert auch immer alles.
Ja,
also deshalb, da kann auch wieder, ja.
Und bei den Männern? Letztes Jahr Sinner gegen Alcaraz. Jannik Sinner holt sich den Titel.
Ja. Gute Frage. Also ich glaube, der Sinner wird wieder gefährlich, weil der ist immer gefährlich, egal wie lange Pause er macht oder ob er gut oder schlecht spielt. Also der Sinner ist einfach und bleibt gefährlich. Aber ich bin auch super gespannt, was der Sascha uns in Wimbledon zeigt mit Paris jetzt. Ob es bei ihm auch so ist, dass er jetzt ein bisschen befreiter aufspielt, wie es bei mir war nach Australien, mein erster Grand Slam. Oder ob er sich jetzt noch mehr unter Druck setzt, was ich hoffentlich nicht hoffe. Aber da bin ich auch gespannt, wieso der Sascha jetzt bei den Grand Slams auftritt. Also das wird, glaube ich, spannend.
Könnte sich positiv verändern für
ihn,
ne? Etwas leichter
richtig,
werden.
Genau, richtig, richtig.
Angie, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das ist eine große Ehre für Becca Petkovic, eine dreifache Grand-Slam-Siegerin, ehemalige Nummer 1, Silbermedaillensiegerin bei den Olympischen Spielen bei uns zu haben. Wir hatten eine große Freude, dich bei deinem Abschied zu begleiten,
danke,
zu feiern.
Danke, dass ihr dabei wart. Also vielen
und
Dank.
Vielen Dank, dass du dir hier nochmal in diesem wunderschönen Büro 20, 25 Minütchen für uns Zeit genommen hast.
Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Danke dir.
Boris, was für ein schöner Tag. Es war ein bisschen heiß, aber wie schön, dass Angie diese Wertschätzung jetzt doch nochmal erfahren hat. Wobei ich finde, dass es gegen Ende der Karriere von Angie, dass die deutsche Sportgesellschaft, wollte ich jetzt sagen, sondern auch Deutschland generell Angie richtig in die Arme geschlossen hat, oder? Wie würdest du es beurteilen?
Ein bisschen gedauert, auch nach ihrer Karriere. Man vergisst schnell, was man hatte an Angie Kerber. Und jetzt, gerade was das deutsche Damen in der Tennis angeht, können wir uns nur erträumen, eine Spielerin in der zweiten Woche zu haben, geschweige denn einen Titel zu gewinnen. Deswegen war es schön heute, auch die ganzen Botschaften von den Superstars im Tennissport. Wir reden nicht irgendjemand, wir reden Federer, Nadal, Agassi und sogar Steffi Graf, die es ja selber mittlerweile nur Stephanie, also Stephanie nennt. Das kriegt nicht jeder. Insofern, ich glaube, international ist ihr Renommee und ihren Stellenwert immer noch extrem hoch, weil die Genannten wissen ganz genau, wie schwierig es ist, einen Grand Slam zu gewinnen oder Nummer 1 zu werden. Und Deutschland und ihre Helden, du, ich könnte ein Lied singen, wie wir da mit unseren Helden gewinnen. Also ist es, aber ich finde es schön, dass sie eben immer noch so offen und frei ist und auch wirklich noch dabei ist. Und man spürt, dass sie noch Tennisherz hat und diesen Sport liebt. Und ich bin froh, dass sie im Sport geblieben ist und dass sie jetzt unsere Kollegin wird in Wimbledon und so weiter. Also war wirklich ein toller, emotionaler Tag.
Ja, es war ein super Tag. Und wir sind hier in Bad Homburg auf Rasen. Wir sind schon in der Rasensaison, Boris, auf deinem Lieblingsbelag, Angies Lieblingsbelag. Erzähl doch mal, was ist wichtig auf Rasen, bevor wir dann auch auf ein paar Ergebnisse gucken und was sich so ergeben hat seit dem French Open. Was ist denn so wichtig und auch so anders am Rasenspiel und worauf müssen die Spieler oder worauf achtest du auch jetzt als Tennisexperte und als Tennistrainer, wenn du die Topspieler siehst, wo du siehst, da ist Potenzial, dass der ein richtig guter Rasenspieler wird?
Man meint ja vermeintlich, Tennis ist auf jedem Belag gleich, aber gerade von der Sandplatzsaison kommend könnte der Rasenbelag nicht unterschiedlicher sein, sprich auch deine Spielweise muss sie unterscheiden. In der Regel gewinnt auf Sand derjenige, der weniger Fehler macht. Du kannst auf den Fehler des Gegners warten. Auf Rasen ist genau umgekehrt. Du musst mehr Winner schlagen, also Gewinnpunkte. Und dann, sonst hast du keine Chance. Das heißt, aggressives, offensives Spiel, den Ball früher nehmen, Risiken eingehen, auch mal bluffen mit einem Angriffsschlag vielleicht durch die Mitte, auch beim zweiten Aufschlag riskanter spielen, eben genau, was man auf Sand eigentlich nicht macht. Und dann ein großes Problem auf Rasen. Es ist sehr rutschig. Also du bewegst dich ganz anders. Du die ersten Tage bewegst du dich wie auf Eiern. Also du rutschst dauernd auf. Wenn du nach vorne starten willst, rutschst du nach hinten aus, zur Seite, rutschst du weg in die Blande oder auch ans Netz. Wenn du einen Stopper läufst, rutschst du in das Netz. Das heißt, die Beinarbeit ist eine ganz andere. Die Oberschenkel brennen dann schon mal und die Hinternmuskulatur, wie soll ich es nennen? Hinternmuskulatur, die brennt.
Gluteus Maximus.
Gluteus Maximus. Du musst eben deutlich mehr in die Knie. Also es ist anstrengender, was die Muskel angeht. Es ist leichter, was die Ausdauer angeht.
Ja, interessant, genau.
Also du irgendwann auf Sand kannst du nicht mehr und auf Rasen tut dir irgendwann der Muskel so weh, dass du auch nicht mehr kannst, weil du nicht in die Knie kommst. Also schwierig für die Spielerinnen und Spieler, weil die Umstellung ist ein paar Tage. Also du hast 2 Monate Sand und dann am Tag nach dem Finale von Roland Garros geht die Rasensaison los. Also extrem schwierig für die Spielerinnen.
Das gibt's eigentlich in keiner anderen Sportart, oder? Nein. Dass es die zwei der wichtigsten Turniere innerhalb 2,5 Monate liegen, Roland Garros und Wimbledon, und auf den unterschiedlichst möglichsten Belegen stattfinden, wo, wie du gerade so wunderbar erklärt hast, das Spiel so unterschiedlich ist. Das gibt's in keinem anderen Sport, oder? Kommst du auf einen?
Gibt's in keinem anderen Sport. Und dazu kommt, dass wir jetzt 3 Wochen zwischen Paris und Wimbledon haben. In meiner Zeit hatten wir 2 Wochen. Ja, also krass. Du hattest gar keine
und
Zeit.
Und in eurer Zeit, vielleicht kannst du das auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen. In eurer Zeit war der Unterschied zum Rasen nochmal 1000-fach krasser und extremer. Denn die haben den Rasen schon und die Bälle schwerer gemacht und den Rasen ein bisschen langsamer.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also in meiner Zeit war der Rasen fast zu schnell. Mhm. Umso erstaunlicher, dass Björn Borg Paris und Wimbledon von der Grundlinie mehrmals, 3 oder 4 Mal gewonnen hat. Das geht eigentlich nicht. Mhm. Die haben den Rasen verlangsamt. Warum? Heute ist der Rasen höher, also wird nicht mehr so ganz kurz geschnitten und die Bälle sind etwas, also haben mehr Material drauf, also fluffy. Haben mehr Stoff drauf. Genau. Das heißt,
also den außenrum meinst du, mehr Stoff außenrum, und das heißt, die werden dann auch größer, dadurch fliegen sie einen Ticken langsamer durch die Luft.
Insofern ist es ein bisschen leichter, auf Rasen zu spielen heute, wie es früher war. Das heißt aber auch, dass du aufgrund der neu entdeckten Langsamkeit auf Rasen, dass du auch ganz gut von der Grundlinie spielen kannst. Und das siehst bei den Spielerinnen und Spielern, nach wie vor gehen sehr wenige ans Netz, weil es eben von der Grundlinie geht, aus den genannten Gründen. Trotzdem glaube ich immer, dass der aggressivere Spieler auf Wimbledon gefährlicher ist wie der passive.
Wir haben jetzt noch nicht so viele Turniere gehabt. Die Mädels haben in Queens gespielt, jetzt sind die Jungs in Queens. Berlin läuft gerade, wir sind an dem Samstag vor dem Finale. Da steht Jess Pegula schon im Finale, sie hat Aryna Sabalenka geschlagen und Alex Iala spielt gerade noch gegen Linda Noskova. Da hat es ein bisschen geregnet, deswegen hat sich alles verschoben. Boris, trotzdem, unabhängig davon, wir haben gerade 5 Minuten, bevor wir hier ins Büro gegangen sind, die Nachricht bekommen, dass Sascha Zverev gegen Taylor Fritz verloren hat. Schon wieder, möchte ich fast sagen. Ich glaube, es ist jetzt das 5., 6. Mal in Folge, dass er gegen Taylor Fritz, und es ist ja immer haucheng gegen den, ne? 7-5 im dritten hier, ein Break hinten raus im dritten Satz. Also es ist ja nie irgendwie 6-4, 6-4, sondern immer auf Messerschneide. Wen siehst du, unabhängig jetzt von den Ergebnissen, die wir auf Rasen hatten, ist ja immer schwierig in der Rasensaison zu bewerten, wen siehst du im Favoritenkreis von Wimbledon?
Ja, Angie hat das angesprochen, Sabalenka. Sie müsste eigentlich mit ihrer Power, mit ihrem Aufschlag prädestiniert sein, auf Rasen zu gewinnen. Hat sie bis jetzt noch nicht.
Nee, komisch, ne?
Halbfinale in Berlin gewonnen, ist die Nummer 1 der Welt. Sie wird die Nummer 1 in Wimbledon sein, eine 1 gesetzt. Ist sie die Top-Favoriten? In meinen Augen eigentlich nicht.
Nee, die hat nicht mal das Finale geschafft. Also Wimbledon ist das ist interessant, weil, wie du sagst, Spiel gemacht für Rasen. Es ist das einzige Grand Slam, in dem sie noch nicht im Finale stand. Selbst in Paris, wo man sagen würde, ja, auf Sand vielleicht Sabalenka nicht so stark. Selbst in Paris stand sie schon mal im Finale.
Ja, genau.
Wimbledon noch nicht. Genau. Das Einzige, was ich überlegt habe, sie hat ein bisschen große Schwünge. Mhm. Ne? Sie holt ja sehr viel, sehr extrem hoch und weit nach hinten aus, was ihr diese unheimliche Power gibt. Und da frage ich mich, ob ihr das vielleicht in Wimbledon und auf Rasen im Weg steht. Auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, Rasen ist viel langsamer geworden, als zu eurer Zeit war.
Ja, und ich würde nicht die Beinarbeit, die Bewegung unterschätzen auf Rasen. Und für mich hat es ein bisschen zu große Schritte zwischen den Punkten und du rutschst schnell weg, wenn du anstatt drei kleine, zwei große machen willst. Sie ist sehr groß gewachsen. Ich glaube, das ist auch ein Problem für sie, die Beinarbeit auf Rasen. Świątek hat das letzte Jahr gewonnen. Deutlich kleinere Person.
Stimmt, ja.
Kleinere Schritte, näher an der Grundlinie. Aber sie mit Swiatek, ich meine, die hat auf Sandplatz kein Turnier gewonnen, vor Jahren unschlagbar, früh in Paris gewonnen, jetzt ist sie in Bad Homburg, war im Finale letztes Jahr, das hat sie, sag mal, ein gutes Sprungbrett für sie, um Wimbledon zu spielen. Świątek ist jetzt gefordert, Titelverteidigerin Wimbledon, anderer Druck, andere Erwartungshaltung, dieses Jahr lief es noch nicht so. Auch Fragezeichen.
Ja, also es war, ich habe sie hier kurz interviewt, sie kam, das war sehr schön, die kam, um ein paar Spiele sich anzugucken bei Angie und Anna, und sie schien total entspannt, was mir gefällt, weil sie kann ja manchmal so ein bisschen unter Spannung stehen, und sie war super easy, super entspannt, wollte da noch stundenlang sitzen. Ihr Trainer hat dann irgendwann ihr auf die Schulter getippt und so gesagt, es ist ein bisschen heiß, wollen wir mal gehen.
Die kam aus dem Quatschen mit dir gar nicht mehr raus, also die wollte gar nicht mehr aufhören.
Die Schiedsrichterin musste Time rufen, zwei mehrmals, bis sie aufgehört, aber es war wirklich süß. Und die Iga, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man unterschätzt. Ich glaube, alle, die so meine Generation ein bisschen älter sind, ich bin im Jahr 1987 geboren.
Gib dein Alter doch nicht preis, Mensch.
Aber alle denken, wenn sie an Wimbledon denken, Regen, 20 Grad vielleicht, wenn man Glück hat, eher 15, 16. Ja. Die letzten zwei Jahre war Wimbledon super heiß und das verändert auch nochmal den Rasen. Rasen ist ein organischer Belag, der passt sich an die Lufttemperatur, Feuchtigkeit, alles total schnell an. Und auch in Bad Homburg war es heiß und sie hat hier Finale gespielt und Wimbledon gewonnen. Und ich glaube, wenn es heißer ist, springt der Ball höher ab und dann hat sie eben ein bisschen mehr Zeit, unter den Ball zu kommen, oder?
Ja, ist ein guter Punkt, aber ich finde für sie ganz wichtig, dass sie hier in Bad Homburg echt ein paar Matches wieder gewinnt. Halbfinale, Finale, weil ihr fehlen die Siege, ihr fehlen das Selbstbewusstsein. Was ist denn mit der Finalistin passiert? Amanda Anisimova. Finale Wimbledon, dann war sie, glaube ich, noch im Finale US Open oder
war sie auch,
gut. Und dieses Jahr irgendwie noch nicht so die Topform erreicht. Auch da gibt es nämlich Fragezeichen, aber für mich prädestiniert von ihrem Spiel ist eigentlich die Rybakina. Rybakina mit ihrem Aufschlag, ihrem cleanen Spiel und so weiter, die hat jetzt hier ausgepult, weil sie Hüftprobleme hat, habe ich gelesen.
Ja, hat in Berlin gegen Alex Jalla in ihrer ersten Runde, also sie hat ja freilos in der ersten Runde und hat dann in ihrem ersten Match, also in der zweiten Runde, gegen Alex Jalla verloren. Und sie hat sich nicht gut bewegt.
Und Hüfte geht nicht in ein, zwei Tagen weg. Also ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres. Aber von ihrem Spiel her ist für mich sie die natürlichste Rasenspielerin, aber du musst natürlich fit sein. Und dann komme ich so ein bisschen ins Überlegen. Pegula, glaube ich, auf Rasen kann auch gefährlich werden. Kokukov sehe ich nicht. Es ist für mich zu viel Topspin, die Schwünge zu groß, auch wenig gewonnen in den letzten Wochen. Auch in Berlin wieder relativ früh verloren.
Berlin hat sie auch erste Runde verloren gegen Paula Badosa und sie hat auch ist jetzt in den letzten drei Matches auf Rasen 0 und 3.
Also hat die alle. Das ist jetzt Lachhammer.
Ja, es war ja,
nicht
es
so
ist,
gut.
Es ist so, ja, es ist so. Also es wird total spannend. Ich glaube, bei den Frauen wird es wieder sehr offen, wie wir es in den letzten Jahren auch schon erlebt haben. Hat die Angie ja auch gesagt, ne?
Und bei den Herren?
Das wollte ich dich fragen.
Ja.
Hast du irgendwelche Insider-Informationen, die du mit mir hier und den 50.000 anderen Leuten, die zuhören, teilen kannst über Jannik Sinner? Weißt du, was da rausgekommen ist oder was auch immer?
Er ist in Wimbledon gesichtet worden. Er hat sich den Sendercourt gleich am ersten Tag angeschaut. Er ist in Orangi Park beim Trainieren. Super. Er spielt in Hurlingham mit. Das ist so ein kleines Exhibition-Turnier direkt davor. Also er spielt mit. Er ist noch nicht hundertprozentig fit, weil er da jetzt kein Match mehr gehabt. Aber ich glaube, auch als Titelverteidiger muss man schon sagen, ist er eigentlich der Top-Favorit. Also
würdest du sagen, auch wenn er kein einziges offizielles, in Anführungszeichen, Turnier spielt?
Ja, also ich glaube, das ist machbar, gerade wenn man so viele Matches hatte und Turniersiege wie Sinner. Wir vergessen immer, was der bis Paris geleistet hat. 5 Turniersiege in Folge, 6 Masters in Folge, also der hat extrem viele Matches, vielleicht zu viel gespielt für Paris und hat die Pause dann auch gebraucht. Ich weiß, in Italien lebend, der war in unterschiedlichen Krankenhäusern in Mailand, in Turin, hat sich wirklich auf Kopf und Nieren untersuchen lassen. Ergebnisse kenne ich natürlich nicht, ist seine Privatsphäre, muss er auch nicht teilen, aber wäre er nicht fit, würde er nicht jetzt in Wimbledon sein und trainieren. Deswegen, das ist ein schlauer Kerl, der wird sich so herantasten, dass er, wenn er am Montag das Turnier dann eröffnet, dann ist er der Titelverteidiger und somit auch für mich der Favorit.
Du hast deine Sorgenfalte, ich habe sie gesehen, als Jannik rausgeflogen ist, über seinen körperlichen Zustand, die hat sich ein bisschen geglättet. Interpretiere ich das richtig? Also machst du dir weniger Sorgen um Jannik Sinner oder ist das immer noch so ein Fragezeichen, sein körperlicher Zustand für seine Zukunft? Weil wir haben ein paar Mal schon bei Becca Petkovic darüber gesprochen, Jannik Sinner und Darren Cahill hat es zu mir gesagt und ich glaube auch zu dir. Jannik Sinner ist einer der wenigen, der seine Karriere so plant, dass er die nächsten 10 bis 15 Jahre den Tennissport dominieren will. Das hat er immer im Blick gehabt, aber dieses körperliche Problem ist jetzt schon ein paar Mal zurückgekommen. Würdest du sagen, deine Sorgen sind jetzt weg komplett oder immer noch irgendwo im Hinterkopf da?
Nein, also ich glaube, das ist ein Problem. Wenn er über 3,5 Stunden gehen muss, dann fängt er an, körperlich zu leiden. Warum, weiß ich nicht, weil er ist eigentlich fit wie ein Turnschuh und sonst merkt man das nicht. Aber gerade bei Best of 5, also wenn er so in den 4., 5. Satz muss, wenn er so die magische Zeit, 3:45, er hat noch kein Match gewonnen, was länger als 3:45 gedauert hat, vielleicht gewinnt er deswegen immer so schnell, weil er immer einen gewissen Druck hat, aber wie ich am Anfang erklärt habe, Rasentennis auch über 5 Sätze ist keine Frage der Ausdauer. Mhm. Ich glaube, die Ausdauer ist da nicht gefragt. Da geht es um die Schnellkraft, um die Explosion, um genügend Power in den Oberschenkeln und im Gluteus Maximus. Ne? So, und auch um die Nervenstärke. Mhm. Und das hat er. Er ist der coolste Spieler unter Druck, der mental stärkste. Und das kommt ihm in Wimbledon zugute.
Bevor wir noch über Sascha Zverev sprechen und wie seine Chancen vielleicht sein könnten in Wimbledon auf Rasen, ist ja eher ungeliebt von ihm, müsste es vielleicht gar nicht, darüber sprechen wir gleich, aber weißt du irgendwas, hast du irgendwas von Carlos Alcaraz gehört?
Ja, er ist jetzt wohl häufiger wieder in seiner Trainingshalle, also in seiner Carlos Alcaraz Academy in Murcia zu sehen. Davor war er in Portugal am Strand und bei diesem wunderbaren Sänger aus Puerto Rico, wie heißt er nochmal?
Bad Bunny.
Ja.
Bad Bunny.
Genau, Bad Bunny. Da war er im Konzert. Soll er auch machen, ist ein junger Kerl, aber man hat ihn jetzt wieder etwas seriöser. Okay. Trainieren sind aber immer noch kein Schlagtraining. Also er macht mehr Lauftraining oder steckt eine linke Hand. Also das scheint schon schwerer zu sein, oder war zumindest. Und ich bin auch total überstaunt. Man weiß heute noch nicht die Diagnose.
Ja. Also, und Boris, da muss ich dich kurz fragen, weil ich weiß, dass du was am Handgelenk hattest, der hat ein Foto gab's, das er gepostet hat, wo er so ein Pflaster trägt und ich kenne dieses Pflaster, ich wurde 4-mal operiert, nicht am Handgelenk, an den Knien, am Sprunggelenk und diese Pflaster kenne ich nur nach OPs. Er hat nichts verlauten lassen, ich habe nichts gehört, ich weiß nicht, ob du was gehört hast, aber das sah für mich nach einem OP-Pflaster aus und ich hätte jetzt keine Chance, ihn irgendwie zu sehen oder jemanden, der ihn näher kennt, aber macht dir das Sorgen? Glaubst du, er hätte sich vielleicht operieren lassen und sagt es niemanden und nicht noch mehr Sorgen zu kreieren?
Ja, also es gibt ja nun mehrere Formen einer Operation, du musst nicht mehr sofort
alles aufschneiden,
sondern du kannst punktuell mit dem, was auch immer du hast, dann reingehen. Es ist ein gutes Recht, das nicht zu veröffentlichen, aber die Tenniswelt macht sich natürlich Sorgen. Carlos Alcaraz ist vielleicht der populärste Spieler auch auf der
Tour. Es ist schon so, dass so ein bisschen Charisma fehlt, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, weil ich bin ja jemand, der dadurch, dass ich so viel dabei bin, kenne ich viele der Spieler persönlich und deswegen habe ich einfach meine Sympathien, ob jetzt ein Carlos Alcaraz dabei ist oder nicht. Ich dachte immer, es ist mehr so ein Casual-Tennis-Fan-Ding, dass halt ein Carlos dabei sein muss. Ist es nicht. Er fehlt. Ja. Ich merke das richtig, selbst als jemand, der die Spieler kennt und mag oder nicht mag. der fehlt. Da ist einfach eine Energie, die nicht da ist gerade.
Nee, das ist vollkommen richtig beobachtet. Carlos Alcaraz fehlt enorm. Er hat einfach dieses gewisse Etwas, diesen X-Faktor. Nicht nur, dass er gut Tennis spielt, sondern wie er Tennis spielt. Auch seine Pressekonferenzen, so seine sympathische Art, die fehlt enorm. Und das, auch deswegen machen wir uns Sorgen. Aber die Frage ist eben Verletzung. Man weiß nicht genau, was er hatte. Nadal sprach darüber, der wird es wissen, dass auch er so eine Verletzung schon mal hatte und auch dann wiedergekommen ist. Ich meine, das ist, glaube ich, die gute Nachricht, dass er wiederkommt und dass er dann wohl bei den Hartplatz-Turnieren ab Anfang August, wo er dann spielt, Washington oder Kanada, also er wird dann wieder zurückkommen. Aber er muss jetzt erstmal wieder trainieren. Ich habe ihn ohne Shirt gesehen. Also er hatte mal mehr Muskeln, als er aktuell hatte.
Du hast mir gesagt, er ist ein bisschen dünner Hering geworden.
Also ich habe in meiner Pause immer etwas Gewicht zugenommen, weil ich das
Gutes
Essen
oder
und so weiter.
Schlechtes Gewicht.
Und er hat zu viel Kilo hatte ich in meiner Pause und er hat dann Gewicht verloren. Das Problem hätte ich auch gerne mal. Nein, aber er fehlt dem Tennis und auch so der Konkurrenz da an Alcaraz gegen Sinner, Alcaraz gegen Zverev, da fehlt uns was. Ne?
Hast du die Rafael Nadal-Doku schon gesehen?
Ich war einer der ersten, der die gesehen hat.
Und ist die
ja,
toll?
Er war immer schon für mich einer der absoluten Top-Sportler, nicht nur Tennisspieler, Top-Sportler, wie er mit seinem Sport umgegangen ist. Angie hat er gesagt, du musst ganz und gar für diesen Sport leben. Ja. Ich glaube, keiner hat mehr gelebt für diesen Sport als Rafael Nadal mit seinen Verletzungen und seinen Comebacks und seiner Stärke. Also für jeden, der den Sport liebt, der Rafael Nadal sieht, bitte auf Netflix anschauen.
Okay.
Rafa heißt die Serie. Man geht danach, wenn du das schaust, gehst du danach in den Kraftraum oder gehst joggen. Du bist so motiviert.
Wirklich?
Von diesem Film. Also großes Kompliment.
Schön.
Ja.
Dann lass uns noch, wir haben noch ein paar Minütchen, lass uns noch 5 Minütchen über Alexander Zverev sprechen. Wir haben gerade gesagt, er hat Stuttgart dann rausgezogen, nachdem er da in Paris triumphierte. Kann man auch verstehen, Stuttgart ging dann schon am Montag los, da hätte er direkt am nächsten Tag quasi spielen müssen auf Rasen. Ist dann nach Halle gefahren, hatte einen tollen Empfang da. Zuschauer haben ihn gebührend gefeiert, wie er es sich verdient hat. Hat dann auch echt ein paar richtig gute Matches gespielt. Ich glaube 3 an der Zahl gewonnen, gegen Jannik Hanfmann gewonnen, gegen Collignon und in der ersten Runde auch noch gegen jemanden ganz guten, ne? Fällt mir jetzt nicht ein.
Ja.
Aber genau. Gucken wir gleich nach. Und dann jetzt eben, wie gesagt, 5 Minuten bevor wir aufgenommen haben, gegen Taylor Fritz 7-5 im dritten verloren. Aber du hast das Match gegen Collignon gesehen und du warst sehr begeistert von dem Spiel.
Ja, also ich bin ja der Erste, der auch mal was kritisiert, wenn ich das eben anders sehe. Ich habe ihn noch nie so stark auf Rasen gesehen wie jetzt in Halle. Ich meine, er war wohl was mit der Hitze, gegen Fritz hat er dann wohl in 3 Sätzen verloren, aber die Matches davor, erste Runde hat er gegen den tschechischen Kopriva in 2 Sätzen
gewonnen.
Genau, ja,
sehr gut. Boris, deine Erinnerung ist einfach blendend.
Und Hanfmann hat er dann auch in 2 Sätzen geschlagen, aber das Match gegen Collignon, Leute, guckt euch das nochmal an. Auch der Belgier, wie der gespielt hat, merkt euch den Namen Collignon aus Belgien. Aber wie Sascha da gespielt hat, die Vorhand lief, der Aufschlag, die Aggressivität, er ging ans Netz. Ich sage, was ist mit dem Zverev los plötzlich? Lernt das jetzt noch mit 29 Jahren auf Rasen Tennis spielen? Und ich bleibe dabei. Ich glaube, da ist Druck von ihm abgefallen nach diesem Grand Slam Sieg in Paris. Er wirkt freier, er wirkt entspannter und es gibt für mich keinen Grund, wir warten mal die Auslosung ab und dann schauen wir mal, gegen wen er spielt, weil es gibt schon so Rasenspezialisten, die sind unangenehm. Deswegen will ich jetzt nicht zu weit mich aus dem Fenster leihen, aber von seiner Spielstruktur, seinem Aufschlag, auch seinem neuen Selbstbewusstsein gibt es für mich keinen Grund, warum Sascha Zverev nicht Wimbledon gewinnen soll.
Wir werden das alles sehen in einigen wenigen Tagen und Wochen. Wir werden natürlich wie immer das Ganze begleiten als Becker Petkovic und in unserem Podcast. Wir werden außerdem nach der Auslosung miteinander sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Liegt dir noch etwas auf dem Herzen, was wir vergessen haben?
Nein, aber ich glaube, dass es dieses Jahr in Paris aufgrund der Absagen gab es für mich eigentlich nur einen Favorit ab Mittwoch der ersten Woche, das war Sascha Zverev. Er hat geliefert. Ich glaube, in Wimbledon werden die Amerikaner ein Wörtchen mitreden. Fritz, Shelton hat mir gut gefallen. Also da gibt's so ein paar Unangenehme. Deswegen, ich bin gespannt auf die Auslosung und bin dann gerne mit dir mit zusammen in unserem Podcast und spreche über mein Lieblingsturnier.
Über dein Lieblingsturnier. Und wir freuen uns, dich da wieder zu sehen. Boris, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du auch Angie hat sich schon bei dir bedankt, aber ich finde es auch so toll, weil, das muss ich nochmal hier kurz dazu sagen, es war nicht so, dass wir Boris extra hierher geholt haben und bitten mussten, sondern du hast persönlich angerufen und gesagt, hey, Angies Abschiedsspiel ist da, ich würde gerne kommen und das wollte ich nochmal vielen Dank dafür sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass für den Frauensport so viel Respekt gezeigt wird, wie für den Herrensport und deswegen finde ich das super, dass du als Legende des Sports diesen Respekt, Angie, heute gezollt hast.
Habe ich gerne gemacht, natürlich. Ja.
Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.